In Vorlesung Nummer 12 geht es um den Beweis des Cauchy-Produktsatzes. Wir hatten ja schon damit angefangen. Cauchy-Produktsatz formuliert auf Seite 217. Da geht es darum, wir haben zwei absolut konvergente Reihen und möchten diese Reihen miteinander multiplizieren. Und das Ergebnis, ja, um den Produktsatz zu beweisen, haben wir zunächst eine gewisse Reduktion vorgenommen, auf Seite 218 formuliert. Wir haben gesagt, alle Reihenglieder sollen reellwertig sein und in Fall 1 sogar größer gleich 0. Gut, auf Seite 218 sind drei verschiedene Partialsummen definiert. Sn, die Summe der AKs bis zur Nummer n. Tn, die Summe der Bs bis zur Nummer n. Und schließlich UN, die Summe der 9 der Produktglieder, auch bis zur Nummer n. In der vorletzten Zeile von Seite 218 haben wir uns die Ungleichung angeschaut. UN kleiner gleich SN mal TN und das wiederum kleiner gleich U2N. Und dann am Ende der vergangenen Vorlesung festgestellt, indem wir uns das Quadrat auf der Seite 219 haben, dass die Ungleichung Nummer 1 gilt, nämlich die Partialsumme UN ist kleiner gleich SN mal TN. Das liegt einfach daran, dass man bei der Bildung der Partialsumme UN über die Diagonalen wie eingezeichnet summiert und bei SN mal TN, dass da eben alle Summanden addiert werden. Wie geht's weiter? Wie kann man zeigen, dass Sn mal Tn kleiner gleich U2n ist? Das ist die Ungleichung Nummer 2 auf der Seite 220. Und um die zu begründen, zeichnet man ein neues Quadrat. Sie sehen das Bild auf der Seite 220 oben. Da sind auch wieder alle Produkte eingetragen als Elemente dieses Quadrats. Ganz rechts unten steht A2n mal B2n. In der ersten Zeile am Ende A0 mal B2n und so weiter. Das alte Quadrat, das wir vorher hatten, ist in dem großen enthalten. Oben links eingezeichnet, Sn mal Tn eingetragen und markiert ist der Punkt ANBN auf der Diagonalen. Jetzt schaut man sich das mal an. Die Größe U2n ist die Summe über die eingezeichneten Diagonalen per Definition. Und so wie das Bild gemalt ist, das kleine Quadrat, das wir vorher hatten, ist abgedeckt durch diese Diagonalen. Mit anderen Worten, man summiert bei der Diagonalensummation, die in U2n vorzunehmen ist, über mehr Elemente als in dem kleinen Quadrat. Und das ergibt die Ungleichung Nummer 2. Damit haben wir die gewünschte Ungleichungskette verifiziert und können die jetzt ausschlachten. Die Nummer 1 impliziert offensichtlich, dass UN nach oben beschränkt ist. Also haben wir Konvergenz. Dann denken wir, rechnen ja mit nicht negativen reellen Folgengliedern. Wenn UN konvergiert, wenn wir die Ungleichung 2 ins Spiel bringen und an den Einschließungssatz denken, dann folgt die Konvergenz und letztendlich unsere Behauptung. Fall 2, BK ist größer gleich 0, aber die AKs nach wie vor reell mit beliebigem Vorzeichen. Dann machen wir Folgendes, wenn die AK beliebiges Vorzeichen haben, um das auf den Fall von vorher zurückzuspielen, führen wir den Positivteil und den Negativteil ein von AK, zerlegen also AK als AK plus minus AK minus, wobei Plus- und Minusteil jeweils drunter definiert sind. So, da wir jetzt Fall 1 benutzen können, sehen wir, dass die Reihen mit den Vorzeichen plus minus am Folgenglied AK mit BK, der Reihe mit BK multipliziert, dass für diesen Fall die Formel gilt. Seite 221 Mitte aufgeschrieben. Und was man dann macht, nach der Definition von Positiv- und Negativteil, zweite Zeile von oben, ak ist die Differenz von Positiv- und Negativteil. Das heißt, wir subtrahieren die beiden Formeln, die der Cauchy-Produktsatz liefert, wenn wir mit ak plus minus rechnen anstelle von ak. Damit haben wir den Cauchy-Produktsatz für Fall 2, bk größer gleich 0, ak beliebiges Vorzeichen. Was bleibt? Fall 3, ak und bk beliebig reell. Dann zerlegt man bk in Positiv- und Negativteil und kann dann natürlich den Fall 2 benutzen und kommt dann letztendlich im Fall reeller Folgenglieder zum Ziel. Mit anderen Worten, für den reellen Fall und zwei absolut konvergente Reihen haben wir den Cauchy-Produkt bewiesen. Und wie eingangs bemerkt, nach der Formulierung des Satzes, ergibt das dann die Fassung für den komplexen Fall. Eine kleine Bemerkung. Die Bemerkung bezieht sich auf den rein reellen Fall. Da ist es so, es gibt eine Abschwächung. Da gilt der Cauchy-Produktsatz für den Fall, dass nur eine der Reihen absolut konvergent ist, die andere natürlich konvergent, aber es müssen nicht beide Reihen absolut konvergieren. Ja, wenn man im reellen Fall bleibt und wenn keine Reihe absolut konvergiert, dann ist natürlich auch keine Aussage möglich über das Verhalten des Produkts. Insgesamt sieht man, dass der Begriff absolute Konvergenz ein sehr starkes und sehr hilfreiches Was man braucht, ist natürlich ja, ein Satz von Bedingungen, die absolute Konvergenz implizieren. Gucken wir mal auf die einfachste Situation, auf Seite 222, die drei letzten Zeilen. Die Definition von absoluter Konvergenz war ja, dass die Reihe mit den Beträgen der Glieder konvergiert. Und da es sich dabei um eine Reihe mit nicht negativen reellen Einträgen handelt, ist die letzte Äquivalenz klar, nämlich die Konvergenz liegt genau dann vor, wenn die Reihe die Partialsummenfolge mit Einträgen AK-Betrag beschränkt bleibt, unabhängig vom Index. Das lässt sich so übersetzen als Satz 7.10, Majoranten und Minorantenkriterium. Wir schauen uns an in Teil A. Wir haben eine absolut konvergente Reihe mit Gliedern Bn. Für die ist alles gut. Dann haben wir eine zweite Reihe mit Gliedern An und wir möchten entscheiden, ob diese Reihe auch absolut konvergiert. Die Antwort ist ja, wenn man weiß, dass die Beträge der An kleiner gleich den Beträgen der Bn sind für fast alle n. Anders gesagt, wenn eine Reihe mit betragsmäßig großen Einträgen absolut konvergiert, dann auch die Reihe, deren Einträge betragsmäßig nicht größer sind. Die alternative Formulierung oder die gegenteilige Formulierung, das Minorantenkriterium, sagt Folgendes. Man nimmt eine Folge Bn nicht negativer Zahlen mit der Eigenschaft, dass die Summe der Bn unendlich ist. Dann haben wir eine zu untersuchende Reihe mit Einträgen an. Angenommen, man weiß, die Beträge der an sind größer gleich den Zahlen bn, zumindest ab einer gewissen großen Nummer, dann kann die Reihe an nicht absolut konvergent sein. Die Idee bei den Anwendungen, man hat eine vorgegebene Reihe mit Gliedern an. Die Idee ist dann, eine passende Majorante oder Minorante zu finden, um eine Entscheidung zu treffen. Und da gibt es zwei sozusagen Standard-Majoranten oder Minoranten, je nachdem wie man es sieht. Fall 1, gucken wir uns das mal an. Da steht, man hat ein Q, echt zwischen 0 und 1, der Gestalt, dass die Entenwurzel der Beträge der an kleiner gleich q sind, ab einer gewissen Nummer. Nehmen wir das mal an, man weiß das. Was bedeutet das? Dann ist an Betrag kleiner gleich q hoch n offensichtlich. Für alle genügend großen n. Dann zählt man 2 und 2 zusammen, nämlich man kennt die Konvergenz der geometrischen Reihe. Man hat das Majorantenkriterium, Satz 7, 10, und landet dann in Fall 1 bei der absoluten Konvergenz der Zahlenreihe mit Anträgen an. Bewahrung: Wenn man sich die Bedingungen in dem Kasten oben auf der Seite 224 anguckt, dann kann man die nicht abschwächen. Wenn man annimmt, q gleich 1 oder man verlangt nur, dass die n-ten Wurzeln aus den an-Beträgen kleiner 1 bleiben, da kann man im Allgemeinen nichts daraus ableiten. Das heißt, es ist keine allgemeine Aussage möglich. Das sehen Sie auf Seite 225 an den Beispielen. Die harmonische Reihe ist ja bekanntlich divergent. Was passiert da? Die n-te Wurzel von 1 durch n ist kleiner 1 und q ist 1. Das zweite Beispiel, man summiert 1 durch n Quadrat. Das ist konvergent. Die n-te Wurzel aus 1 durch n Quadrat ist kleiner 1, aber q ist gleich 1. Das heißt, man kann nicht unbedingt Fall 1 zitieren. Gut, Fall 2. Wir gehen weg von der Wurzel und schauen uns Quotienten an. Fall 2. Wir nehmen an, unsere Reihe ist so beschaffen, dass der Quotient zweier aufeinanderfolgenden Glieder an plus 1 und an betragsmäßig kleiner gleich einer festen Zahl t ist, ab einer gewissen Nummer, wobei diese Zahl t echt zwischen 0 und 1 liegt. Dabei nimmt man natürlich an, dass die Folgenglieder ab einer gewissen Nummer ungleich 0 sind, sonst kann man die Division ja gar nicht ausführen. Ja, wie sieht's aus? Auf der Seite 225 ganz unten wird jetzt diese Voraussetzung ausgeschlachtet, die man in Fall 2 hat. An plus 1 Betrag ist nach der Voraussetzung in Fall 2 kleiner gleich t mal an Betrag, das wiederum kleiner gleich t Quadrat mal an minus 1 und so weiter. Wenn Sie das fortsetzen, was bekommen Sie? Sie bekommen ak-Betrag kleiner gleich a0-Betrag mal t hoch k, wobei wir annehmen natürlich, dass die Bedingung aus Fall 2 ab dem Startindex 0 erfüllt sein soll. So, Konvergenz von t hoch k ist klar. Wir nehmen an, t ist zwischen 0 und 1. Das ist ja die Voraussetzung in Fall Nummer 2. Wir bringen das Majorantenkriterium ins Spiel und wissen jetzt, aufgrund der Ungleichung in der zweiten Zeile von Seite 226, dass unsere Reihe absolut konvergiert. Für die Grenzfälle t gleich 1 oder aber, dass man nur wirklich kleiner 1 für den Quotienten weiß, da lässt sich wieder keine allgemeine Aussage machen. Fassen wir unsere Aussagen zusammen, die wir diskutiert haben. Da ergeben sich zwei Sätze. Das sogenannte Wurzelkriterium, Satz 7,11. Wir definieren die Zahl, a genannt, Limes superior, n gegen unendlich, n-te Wurzel, an-Betrag. Fall 1, diese Zahl ist kleiner 1, dann bekommen wir absolute Konvergenz unserer Reihe mit Gliedern an. Fall 2, wenn das a größer ist als 1, haben wir Divergenz. Wie kann man die Nummer 2 einsehen, wenn a größer 1 ist? Nach Definition des Limes superior wissen wir dann n-te Wurzel an Betrag größer gleich 1 für unendlich viele n und dann kann an keine Nullfolge sein. Also brauchen wir uns über Konvergenz gar keine Gedanken zu machen. Satz 7,12 schlachtet unsere Überlegung für den Quotienten aus, das sogenannte Quotientenkriterium. Dann nehmen wir an, unsere Reihenglieder an sind ungleich 0 für fast alle n, also ab einer gewissen Nummer, sodass wir den Quotienten bilden können, an plus 1 durch an, Betrag davon. Die Annahme ist, b, definiert als Limes superior, von diesem Quotienten ist kleiner 1 im ersten Teil. Wenn man das weiß, dann ist die Reihe absolut konvergent. Teil 2. Falls dieser Quotient größer gleich 1 ist für fast alle n, dann hat man Divergenz. Zur Begründung der zweiten Aussage, Seite 228 oben, steht, ja, an ist dann keine Nullfolge. Ein Beispiel, dass nicht alles mit diesen Kriterien zu entscheiden ist, gucken wir uns an das Beispiel auf der Seite 228 Mitte. Die Summe von 1 durch n². Die Reihe ist konvergent, das wissen wir, aber man kann das Quotientenkriterium nicht anwenden. Der Quotient an plus 1 durch an betragsmäßig ist zwar kleiner als 1, aber er geht in der Grenze gegen 1. Das heißt, hier zeigt sich, sowohl Wurzel- als auch Quotientenkriterium sind hinreichende Bedingungen. Es gibt subtile Verallgemeinerungen, wo man das Beispiel eine Summe 1 durch n² noch mit abdecken kann. Das heißt, wenn Sie direkt auf die Seite 229 oben schauen, dann hat man eine Verschärfung von dem Satz 712, nämlich dass man nicht unbedingt weiß, dass der Quotient gleichmäßig kleiner ist als 1. Er darf in einer gewissen Weise sich der 1 annähern, nämlich da steht genau, wie es passieren darf. Wir haben Quotient hier jetzt an durch an minus 1. Kleiner gleich 1 minus c durch n mit einem c größer 1 für fast alle n. Dann ist die Reihe absolut konvergent. Gehen wir nochmal zurück zu den Seiten römisch 1 und 2, die nach Seite 228 eingebunden sind. Da steht eine Zusammenfassung. Zusammenfassung unserer Ergebnisse. Diskussion einer Reihe mit Gliedern groß AK. AK ist eine Folge in C. Und wir beziehen uns in dieser Zusammenfassung natürlich auf die Sätze 11 und 12. Der erste Punkt, man definiert die Zahl Alpha als Limes Superior der Kartenwurzeln. Und verlangt, diese Zahl ist kleiner 1, dann haben wir absolute Konvergenz. Der nächste Punkt, wir definieren die Zahl Beta als Limes Superior des Quotienten und verlangen, dass diese Zahl kleiner ist als 1, ergibt ebenfalls absolute Konvergenz. Das sind sozusagen die starken Aussagen, die im Wurzel- und Quotientenkriterium formuliert sind. Dann guckt man sich die Sache mal näher an, nämlich man weiß, Alpha ist kleiner gleich Beta. Das sollten Sie sich mal überlegen. Das impliziert, das Wurzelkriterium leistet mehr. Das heißt, man hat mehr Chancen, irgendwas zu erreichen. Aber das Quotientenkriterium ist natürlich für die praktische Anwendung viel günstiger. Schauen wir uns noch das Beispiel an, auf der Seite römisch 1 unten. Da wird summiert 2 plus minus 1 hoch n und geteilt durch 2 hoch n minus 1. Wenn Sie da Alpha ausrechnen, kriegen Sie 1/2. Und Beta ist 3/2. Das heißt, das Wurzelkriterium können Sie benutzen, aber das Quotientenkriterium geht schief. Auf der Seite römisch 2 die Feststellung, wenn Alpha größer ist als 1, divergiert die Reihe. Und als subtilere Beobachtung noch, Sie definieren die Zahl Gamma als Limes Inferior, der Quotientenfolge. Und wenn dieses Gamma größer ist als 1, dann hat man Divergenz. Als Schlussbemerkung in den Fällen Alpha gleich 1, Gamma gleich 1, da kann man keine allgemeinen Aussagen machen. Gut, nochmal auf Seite 229, da steht die Verschärfung des Quotientenkriteriums in Satz 713. Das wird eine Übungsaufgabe und ja, noch ein Hinweis, ein Literaturhinweis, Vergleich von Wurzeln und Quotienten. Die mit zwei Ausrufezeichen markierte Ungleichung. Wer sich dafür interessiert für weitere Details, der möge in das Buch von Barlow und Flohr schauen, Analysis 1. Das wird auf der Seite 161 dort ausgeführt. Gut, wir haben jetzt viel über absolute Konvergenz geredet. Was ist der Grund, sich mit absoluter Konvergenz zu beschäftigen? Natürlich absolute Konvergenz. Es ist ein sehr starkes Hilfsmittel, alles funktioniert. Es hat aber auch einen anderen Hintergrund, nämlich absolute Konvergenz ist der Schlüsselbegriff für Potenzreihenfunktionen. Was sind Potenzreihenfunktionen? Die sollte man sich vorstellen als unendliche Polynome in einem gewissen Sinne. Auf Seite 230 ist mal angedeutet, wie man die Exponentialfunktion e hoch z definieren kann für komplexe Zahlen z. E hoch z wird definiert als unendliche Reihe k gleich 0 bis unendlich 1 durch k Fakultät mal z hoch k. Die Reihe ist absolut konvergent, sehen wir später, und das Ganze macht dann Sinn. Das heißt, für jedes z ist es wohl definiert. Gucken wir uns mal an, was eine Potenzreihe formal bedeutet. Wir haben gewisse gegebene Daten, einen Entwicklungspunkt Z0, die Entwicklungsmitte, dann eine Koeffizientenfolge, das heißt eine Folge komplexer Zahlen, die üblicherweise mit der Nummerierung 0 beginnt. Und die Frage, die sich stellt, für welche Z aus den komplexen Zahlen ist die unendliche Reihe Summe k gleich 0 bis unendlich, ak mal z minus z0 hoch k konvergent. Anders gesagt, nochmal formuliert auf Seite 230 unten, wo kann man die Potenzreihenfunktion definieren? Wo ist sie wohl definiert? Um das zu entscheiden, wir fixieren diese Daten, Entwicklungsmitte und Koeffizientenfolge, formulieren wir einen Hilfssatz. Der Hilfssatz sagt, Konvergenz liegt immer dann vor, wenn man z gleich z0 wählt. Die Nummer 2 ist entscheidend, deswegen auch das Ausrufezeichen. Angenommen, man findet irgendeine komplexe Zahl z1 ungleich z0, sodass die Reihe in z1 konvergiert. Gar nicht mal absolut, das wird an der Stelle nicht verlangt. Dann ist die Aussage, dann hat man absolute Konvergenz für alle komplexen Zahlen z mit der Eigenschaft, dass der Abstand von z zu z0 kleiner ist als der Abstand von z1 zu z0. Kommentieren wir das ein bisschen. Was sagt die Aussage Nummer 2? Die Aussage Nummer 2 stellt fest, dass man absolute Konvergenz zumindest auf einer Kreisscheibe hat um z0 mit dem Radius z1 minus z0 Betrag auf der offenen Kreisscheibe. Bemerkung 2, wenn man nur reelle Daten hat, ak die Folge reell z0, die Entwicklungsmitte reell, der Punkt z1 reell, so liefert die Konvergenz, in Klammern absolut, für ein z1, für alle z aus dem Intervall z0 minus r, z0 plus r, mit r eben Betrag z1 minus z0. Das heißt, statt Kreisscheibe hat man jetzt hier den Fall, dass man Intervalle hat. Natürlich kann man das Ganze komplex fortsetzen. Es hält einen ja niemand davon ab, komplexe Zahlen einzusetzen. Das heißt, wenn man das macht, dann bekommt man Konvergenz auf der Kreisscheibe. Nochmal das Bildchen dazu. Wir haben die Entwicklungsmitte z0, dann haben wir einen Punkt z1, wo die Reihe konvergiert. Die Aussage auf dem schraffierten Bereich für diese z konvergiert die Reihe absolut. Der Beweis benutzt nicht viel, ich habe es angedeutet. Man hat das Majorantenkriterium und benutzt das Majorantenkriterium mit einer passenden geometrischen Reihe. Zunächst die erste Aussage des Hilfssatzes, warum konvergiert die Reihe in z gleich z0? Ja, da verschwinden alle Glieder bis auf das Nullte und der Reihenwert ist eben dann gerade der Koeffizient a0. Die Nummer 2, wir nehmen jetzt an, wir haben Konvergenz an einer Stelle z1 und z0. Was man macht, bei fast allen Beweisen, einfach um nicht zu viel schreiben zu müssen, ohne Einschränkung, der gegebene Punkt z0, die Entwicklungsmitte, ist 0. Auf der Seite 233 oben steht, wie man im anderen Fall verfährt. Dann macht man eine Variablentransformation, ersetzt z durch das entsprechende w, z1 durch w1, indem man jeweils z0 subtrahiert. Wie geht's weiter? Wir wissen, dass unsere Reihe an der Stelle z1 konvergiert, ist die Voraussetzung. Die simple Konsequenz, die Folge ak mal z1 hoch k, ist eine Nullfolge. Konsequenz, Nullfolge, insbesondere ist ab einer gewissen Nummer n, groß n, ak-Betrag mal z1-Betrag hoch k kleiner gleich 1. Das ist die Aussage Stern auf der Seite 233 Mitte. Das sollte man sich nochmal verdeutlichen. Wir benutzen wirklich nicht viel. Die Konvergenz der Reihe in Z1 liefert, dass die Glieder eine Nullfolge sind. Und selbst das benutzen wir nicht in voller Stärke. Wir sagen nur, dass die Glieder ab einer gewissen Nummer kleiner gleich 1 sind. Gut, dann wollen wir absolute Konvergenz beweisen für solche Z, deren Betrag kleiner ist als der Betrag von Z1. Wir nehmen irgendeins und fixieren das. Auf Seite 234 oben wird jetzt ak mal z hoch k abgeschätzt. Das sind ja die Einträge, die wir diskutieren müssen. Wie macht man das? Man schreibt es ein bisschen um. Das heißt, man schreibt ak-Betrag mal z durch z1 hoch k mal z1 hoch k. Z1 wird also rein multipliziert und wieder gekürzt. So, und die Bedingung Stern, die wird ausgeschlachtet und die sagt, das Ganze ist kleiner oder gleich z durch z1 Betrag hoch k. So, dieser Quotient z durch z1 ist aber kleiner 1 und deshalb haben wir Konvergenz der entsprechenden geometrischen Reihe. Majorantenkriterium liefert dann unsere Behauptung. Das heißt, wir haben völlig elementare Bausteine, die haben wir benutzt, um die absolute Konvergenz der Reihe für alle z genügend nahe z0 zu beweisen. Gut, fassen wir den Hilfssatz zu einem Satz zusammen. Das ist der entscheidende Satz Nummer 14 über das Verhalten von Potenzreihen. Zunächst schreiben wir noch formale Potenzreihe, Summe k gleich 0 bis unendlich, ak mal z minus z0 hoch k, weil wir wollen ja gerade entscheiden, ob die Reihe konvergiert, was sie dann macht oder nicht. Deswegen formal. Aber wir können einen Konvergenzradius groß R definieren. Und diese Zahl groß R ist erklärt als das Supremum aller kleinen r größer gleich 0, sodass die Reihe mit Einträgen ak, rok konvergent ist. Diese Zahl kann 0 sein, diese Zahl kann aber auch unendlich sein, dieses große R, der Konvergenzradius. Dann haben wir folgende Aussagen, die Nummer 1. Wir wissen absolute Konvergenz für alle z aus c mit z minus z0 Betrag kleiner r. Die Aussage Nummer 2. Wir haben Divergenz für alle komplexen Zahlen mit der Eigenschaft z minus z0 Betrag größer r. Kommentare dazu. Zunächst mal zu der Zahl groß r. Für das große r kriegen wir drei Fälle. R gleich 0. Was haben wir dann? Dann ist offensichtlich nur Konvergenz in z gleich z0 möglich. Ein Beispiel ist aufgeschrieben von der Potenzreihe, die eben nur, hier ist die Entwicklungsmitte 0 in dem Beispiel, k hoch k mal z hoch k, die nur in z gleich 0 konvergiert. Der nächste Fall für das große r, r gleich unendlich, dann haben wir Konvergenz auf ganz c, für alle komplexen z. Und der dritte Fall, r liegt irgendwo echt zwischen 0 und unendlich. Dann ist es so mit dem Hilfssatz, wir bekommen absolute Konvergenz auf der Kreisschale z z0, kleiner groß r und Divergenz für alle Punkte mit der Eigenschaft z minus z0 größer als groß R. Der wichtige Schlusssatz auf der Seite 235, den sollte man sich einprägen, Konvergenz von Potenzreihen, die passiert stets auf Kreisscheiben. Wobei die Kreisscheiben in einem gewissen Sinne auch entartet sein können. Für R gleich 0 besteht sie aus einem Punkt und für R gleich unendlich hat man die ganze Ebene. Kommentar Nummer 2. Wenn alle Daten reell sind, das haben wir vorhin schon mal diskutiert, dann ergibt der Hilfssatz Konvergenz auf dem offenen Intervall z minus z, z0 minus r, z0 plus r. Divergenz für reelle z eben mit der Eigenschaft z0 minus z größer r. Sie dürfen aber durchaus auch komplexe z einsetzen und das Ganze wieder auf die entsprechenden Kreisscheiben ausdehnen. Die dritte Bemerkung, ja, wir haben über z mit Abstand zu z0 kleiner und größer als r geredet. Was passiert mit denen, die auf dem Rand der Kreisscheibe liegen? Da ist keine allgemeine Aussage möglich. Das zeigen die drei folgenden Beispiele. In den Beispielen auf Seite 237 ist z0 jeweils 0. Und das große r, das sollten Sie ausrechnen, probeweise, das ist gleich 1. Das erste Beispiel auf Seite 237 oben, die Reihe mit Einträgen 1 durch n, z hoch n. Konvergiert in minus 1, Rand des Konvergenzkreises, Divergenz in 1, auch Randpunkt des Konvergenzkreises. Die Reihe mit Einträgen z hoch n, da divergiert das Ganze für alle z mit Betrag 1. Im dritten Beispiel 1 durch n Quadrat mal z hoch n, da hat man Konvergenz für alle z mit Betrag gleich 1. Das heißt, es kann passieren, Divergenz in jedem Randpunkt, Konvergenz in einigen wenigen oder Konvergenz für alle. Das muss man ganz konkret im Beispiel entscheiden. Die vierte Bemerkung ist ein Ausblick. Wir werden nachher, das heißt in der nächsten Vorlesung, noch Formeln für den Konvergenzradius groß R angeben, explizite Formeln, die vielleicht helfen, den Konvergenzradius zu berechnen. Und ja, auf der letzten Seite der Vorlesung Nummer 12 steht unten Beweis von Satz 714. Den Beweis vertagen wir aber auf die nächste Vorlesung, um nochmal die Dinge zu rekapitulieren, die mit diesen doch sehr wichtigen Begriffen zusammenhängen.